Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hamburg Wat Nu, dem Podcast, in dem wir zentrale Lebens- und Zukunftsfragen unserer Stadt diskutieren. Heute geht es um ein Thema, das wirklich alle Hamburgerinnen und Hamburger betrifft. Wie werden wir in Zukunft wohnen? Bezahlbar, klimafreundlich, sozial durchmischt und gleichzeitig energieeffizient und zukunftssicher? Zu Gast sind heute zwei Menschen, die Hamburgs Wohn- und Stadtentwicklung aktiv mitgestalten. Michael Wulff, Vorstand des Bauvereins der Elbgemeinden, kurz BVE, eine der größten Wohnungsbaugenossenschaften Norddeutschlands, die für bezahlbares Wohnen, Quartiersentwicklung und Klimaschutz im Bestand steht. Und Kai Gätjens, Geschäftsführer der IBA Hamburg, der aus der internationalen Bauausstellung hervorgegangenen städtischen Entwicklungsgesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, verantwortlich für innovative Stadtentwicklungsprojekte, neue Quartiere und Modelllösungen für das Wohnen von morgen. Ich bin Christina von den Hamburger Energiewerken und freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Michael und Kai.
Hallo.
Moin.
Nachdem wir nun schon gemeinsam die Kaffeemaschine in Gang bekommen haben und unseren Soundcheck absolviert haben, starte ich eigentlich immer mit der gleichen Frage. Ich bitte unsere Gäste, gemeinsam auf Hamburg zu schauen. Wir haben hier vom Energiebunker aus einen wunderbaren Blick über die Hansestadt. Michael, wenn du so gen Hamburg schaust, welches Bild oder welches Gebäude steht für dich denn sinnbildlich für die Wohnungsfrage in Hamburg?
Ach, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ich glaube, Hamburg, wir haben gerade eben, als wir draußen standen, einen Blick auf die Hafen City zum Beispiel von hier gesehen, ja, ein neues Quartier. Und da hatte ich ja gesagt, vor 30 Jahren wäre es ein anderes Bild gewesen. Ich glaube, Hamburg ist an ganz vielen Stellen liebens- und lebenswert. Und ich freue mich, dass wir zum Beispiel in allen 7 Hamburger Bezirken Wohnungen haben. Und ich würde gar nicht ein Gebäude oder ein Quartier jetzt nennen wollen, wo ich sage, das ist jetzt etwas ganz Besonderes oder so. Ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen sich dann dort, wo sie wohnen, wohlfühlen und lange leben und wohnen wollen. Das würde ich toll finden.
Kann ich absolut mitgehen. Ich versuche es aber trotzdem nochmal bei dir, Kai. Du arbeitest an neuen Quartieren und städtischen Zukunftsbildern. Was fällt dir denn ins Auge, wenn du hier von Wilhelmsburg aus gen Hamburg blickst? Vielleicht auch schon verbunden mit der Frage, sind das eher Chancen oder Herausforderungen, die du siehst?
Ja, wenn ich hier so rausgucke, wir haben ja einen wunderschönen Blick auf die Stadt, auf die Silhouette. Und dann muss man einfach sagen, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Und wir sind hier in Wilhelmsburg gar nicht so weit weg von der Innenstadt. Und das ist nochmal auch ein Plädoyer für Wilhelmsburg, dass in Wilhelmsburg ein großes Potenzial ist, diesen Stadtteil weiterzuentwickeln, Wohnungsbau zu generieren, was wir ja auch machen werden, weil wir hier eine wahnsinnig tolle Lage haben, sehr zentral. Und in der Tat sehe ich das, wie Michael, dass wir zusehen müssen, dass wir Wohnungen für die Menschen bauen, weil wir haben eine Wohnungsknappheit in Hamburg und das ist unsere gemeinsame Aufgabe in unterschiedlichen Rollen. Und da geht es nicht um die eine tolle Wohnung oder das eine tolle Gebäude, es geht darum, eben auch in großen Mengen wieder Wohnungsbau in Hamburg zu generieren, um die Wohnungsknappheit zu beseitigen.
Diese Nähe zur Stadt oder zur restlichen Stadt Hamburgs, das kann ich nur bestätigen. Ich komme immer mit dem Fahrrad durch den alten Elbtunnel aus Altona und das geht wirklich sehr, sehr schnell. Ich habe aber direkt eine Nachfrage an dich. Die IBA entwickelt Stadt nicht nur baulich, sondern eben auch gesellschaftlich. Was bedeutet denn eigentlich dieser Begriff Wohnen der Zukunft für dich? Ist das eher eine technische, eine soziale oder eine kulturelle Aufgabe?
Also wir bauen ja große Quartiere. Wir haben irgendwie, wollen in den nächsten 10, 15 Jahren 14.000 Wohnungen vorbereiten. Die Erschließung für 14.000 Wohnungen, das ist ein richtig fetter Baustein auch fürs Wohnungsbauprogramm. Und da geht es eben nicht darum, nur Wohnungen zu mietern, also Quantitäten zu schaffen, sondern wir bauen ja die Stadt oder diese Stadtteile für Menschen. Und insofern geht es natürlich auch immer nicht nur um die Gebäude, sondern auch darum, dass wir eine gute soziale Infrastruktur haben, dass wir gute Mobilitätsangebote haben, dass wir auch, ich sag mal, das Thema Demografiefestigkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in der heutigen Zeit, dass wir die richtigen Wohnungen bauen für die Menschen, die hier in Hamburg leben.
Michael, da interessiert mich, wie du das siehst. Kai hat jetzt gerade gesagt, wir bauen für Menschen. Der BVE steht ebenfalls seit Jahrzehnten für bezahlbaren Wohnraum. Was hat sich denn aus deiner Sicht in den letzten Jahren eigentlich am stärksten verändert, was den Bedarf der Menschen und die Anforderungen an Wohnungsunternehmen angeht?
Also wir durften vor 2 Jahren unser 125-jähriges Jubiläum feiern. Das ist deswegen, finde ich, beachtlich, weil wir sagen, wir bauen für Generationen. Wenn wir für uns bauen als Genossenschaft, bauen wir für uns, für unseren eigenen Bestand. Wir haben keine Exit-Strategie, wollen wir auch gar nicht haben. Und wir bauen eben für mehrere Generationen. Ich glaube, in den letzten Jahren waren sehr viele Themen präsent, die durchaus den Menschen Sorgen machen, was die Bezahlbarkeit von Wohnraum angeht. Unsere aktuelle Durchschnittsmiete mal als Beispiel liegt heute bei 7,49 Euro. Und trotzdem müssen wir bei uns auch wieder und immer wieder erklären, dass wir zum einen natürlich auskömmlich wirtschaften müssen und wollen und zum anderen aber auch darauf achten werden, dass wir niemanden überfordern. Ich glaube, es ist eine hohe Sorge von vielen, dass sie sich sozusagen dauerhaft hier wohnen in der Stadt Hamburg leisten wollen oder bisher auch können. Und wir haben ein Geschäftsmodell als Genossenschaften, das eben dafür steht, dass wir das garantieren. Das ist uns sehr wichtig. Da nehme ich schon wahr, dass diese Sorge ein wenig zugenommen hat. Ich glaube, was das Wohnen angeht, haben wir wirklich alle Baujahre. Wir haben von über 100 Jahre alten Gebäuden bis zu Neubauten, die letztes Jahr fertiggestellt wurden. Und ich glaube auch, dass, was Kai auch gesagt hat, in den Quartieren leben die Menschen und fühlen sich da wohl. Bei uns zieht kaum noch einer aus, mag ein Stück weit der Wohnungsmarktsituation in Hamburg geschuldet sein, ist, glaube ich, aber auch, und das wissen wir auch aus unseren Wohnzufriedenheitsbefragungen, dass die Menschen sich eben in den Nachbarschaften wohlfühlen. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Und dann kommt es manchmal gar nicht so sehr auf einzelne Ausstattungsmerkmale vielleicht in der Wohnung an. Natürlich muss das alles in Ordnung sein und wir halten das auch auf einem vernünftigen Stand. Aber da geht es weniger bei uns um Luxus, sondern einfach um vernünftiges Wohnen. Vielleicht ein Satz noch. Wir bauen zum Beispiel auch viel für Familien neu. Nach der Statistik ist das vielleicht gar nicht so klug auf den ersten Blick, weil es gibt nicht mehr so viele Familien, mit insbesondere nicht mit mehreren Kindern. Wir nehmen aber wahr, dass die große Schwierigkeiten haben, sich in Hamburg mit Wohnraum zu versorgen. Und wenn wir dann neu bauen und wir haben in den älteren Beständen dann eher kleinere Wohnungen, dann ist es so, dass wir für Familien neu bauen, aber auch mit angemessenen Grundrissen und Größen. Das hat was auch mit Bezahlbarkeit zu tun. Aber wenn man sich heute den durchschnittlichen Wohnflächenverbrauch anguckt, der sich ja nochmal deutlich auch gesteigert hat gegenüber so den Vorjahren, dann müssen wir schon überlegen, was sind intelligente, vernünftige Grundrisse mit einer vernünftigen Ausstattung, wo man eben auch als Familie gut leben kann, ohne dass es 150 Quadratmeter jedes Mal sein müssen.
Kai, ich sehe dich nicken.
Ja, ich will da zwei Sachen zu sagen. Einmal, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, Michael hat es eben gesagt, der Anteil der Haushalte mit Kindern, also klassische Familie mit 2 Kindern, ist, glaube ich, in Hamburg noch bei 25% oder 20%. Es ist deutlich runtergegangen. Der Anteil der Single-Haushalte ist bei über 50%. Ne? Und wir nehmen gleichzeitig wahr, das hatte ich eben gesagt, dass demografischer Wandel, dass sehr viele ältere Menschen, die Boomer, gehen jetzt sozusagen in Rente und so, sind also der demografische Wandel zu älteren Menschen hin. Das heißt, wir müssen uns auch um Seniorinnen und Senioren sehr stark kümmern. Und da, glaube ich, in der Tat geht es darum, entsprechende Wohnangebote zu schaffen. Und ich würde aber noch einen anderen Aspekt mit reinbringen wollen. Michael hatte eben auch über Nachbarschaften gesprochen. Wir nehmen uns vor, in unseren Quartieren, ich sage ja, das ist immer ein Stück Stadt, was wir da entwickeln, in diesen Quartieren auch ein Quartiersmanagement mit zu installieren, dass wir nicht nur Quartiere bauen, die Erschließung herstellen, die Häuser bauen und uns dann vom Acker machen, sondern wir wollen so ein Quartiersmanagement machen, wo wir sozusagen einmal im Zusammenhang mit Nachbarschaft, mit Mobilität und Erdgeschossmanagement. Und das kann ich vielleicht kurz erzählen. Also Nachbarschaften heißt, dass wir die Menschen, die dann dort einziehen, motivieren, sich zu engagieren für den Stadtteil, sich einzubringen, Verein zu gründen und was für den Stadtteil zu tun und Feste zu organisieren und dass da ein Stadtteilleben entsteht. Dass nicht nur die Häuser gebaut werden, sondern dass die Menschen sich wohlfühlen und selber ihren Alltag, ihre Freizeit gestalten. Und da wollen wir Infrastruktur schaffen, das zu unterstützen und gleichzeitig auch die Mobilitätsangebote, die es dort gibt. Da wird sich ja auch viel tun, in den nächsten Jahren dort Serviceangebote zu machen. Und ein dritter wichtiger Punkt, die Erdgeschosszonen in diesen Quartieren sind immer sehr wichtig. Da wollen wir natürlich nicht nur wohnen, auch Einzelhandel haben oder auch Beratungsangebote haben, dass wir sowas auch ein bisschen organisieren. Also wir damit sagen, einerseits geht es um die Wohnung, auf der anderen Seite geht es aber auch um das Umfeld der Wohnung, dass die Menschen sich wohlfühlen in diesen Quartieren.
Wir haben bereits darüber gesprochen. Wohnen der Zukunft heißt auch Energie neu denken. Denn Gebäude verursachen einen großen Teil der städtischen CO2-Emissionen, vor allem durch Heizung und Warmwasser. Die Hamburger Energiewerke erweitern ihr Fernwärmenetz im Norden Hamburgs. Im März 2026 starteten die Bauarbeiten für eine neue, rund 4,7 Kilometer lange Fernwärmeleitung. Diese schließt künftig unter anderem Lufthansa Technik und den Flughafen Hamburg an das städtische Fernwärmenetz an. Zusätzlich wird eine Pumpstation errichtet, um den erforderlichen Transportdruck im Netz sicherzustellen. Durch die Umstellung auf Fernwärme können jährlich rund 17.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Darüber hinaus schafft die Leitung die Voraussetzungen, weitere Wohn- und Geschäftshäuser sowie Unternehmen im Norden Hamburgs an das Fernwärmenetz anzuschließen. Das Projekt Fernwärmeausbau Nord leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Hamburger Klimaziele. Sehr interessant, was ihr beide über dieses Thema Wohlfühlen und Gemeinschaft gesagt habt und dass ihr beide so auf den demografischen Wandel auch eingegangen seid. Tatsächlich hatten wir vor einigen Wochen eine Folge in diesem Podcast zum Thema Älterwerden. Grundsätzlich dreht sich ja hier alles um diesen großen Begriff der Nachhaltigkeit. Da möchte ich natürlich auch auf das Thema Klimaschutz zu sprechen kommen. Deshalb meine nächste Frage an dich, Michael. Klimaschutz ist längst Teil der Wohnungswirtschaft. Ihr arbeitet dabei auch eng mit den Hamburger Energiewerken zusammen, etwa bei der Umstellung auf klimafreundliche Wärmeversorgung und Fernwärmeanschlüsse. Kannst du uns da ein paar Details verraten?
Ja, also wir halten das für einen absolut richtigen Weg. Wir haben schon über die Hälfte unserer Bestände an der Fernwärme und werden das noch deutlich ausbauen. Wir haben gerade aktuellen Rahmenvertrag schließen können. Da freuen wir uns sehr drüber, dass wir viele hunderte Wohnungen in den nächsten Jahren auch noch an die Fernwärme anschließen können. Warum finden wir das wichtig und auch gut? Wenn wir eine zentrale Versorgung irgendwo haben, ein Werk haben, wo es grün reinkommt und damit das ganze Netz quasi grün ist, ist das vielleicht der bessere Weg, als wenn wir in jeder Wohnanlage irgendwie eine eigene Lösung finden müssen. Natürlich gibt es dafür heute Lösungen, aber wir freuen uns, wenn wir über das Konzept der Fernwärme möglichst größere Bestände bei uns angeschlossen bekommen. In den einzelnen Quartieren entwickeln wir dann auch eigene Lösungen, die gibt es auch, da sind wir auch gar nicht Angst und Bange vor und wir diskutieren auch überhaupt nicht über den Klimaschutz. Ich glaube, da sind sich hoffentlich alle mal die meisten einig, dass es wichtig ist, dass wir jetzt in den nächsten Jahren schauen, dass wir CO2 auf Null bekommen. Ich würde ein bisschen wegkommen von der Energieeffizienz. Die kommt sozusagen mit, wenn wir Maßnahmen bei uns in den Gebäuden durchführen. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Dann gucken wir ganz genau hin, ob es sinnvoll ist, noch weitere Dämmung zum Beispiel aufzubringen. Wir wissen heute aber auch, dass es nicht ausreicht, zu fordern, noch größere Dämmstärken auf die Gebäude zu bringen. Der Nutzen ist viel weniger und viel geringer, als man glaubt. Die Kosten sind immens. Und wir haben bei uns so ein Beispielquartier, da haben wir darauf verzichtet, weil es die Gebäude auch nicht brauchen, auf eine noch weitere Wärmedämmung. Wir sparen dort 25 Millionen Euro. Das spart auch gleichzeitig Mietanpassung in anderen Größenordnungen. Es geht auch immer um die Bezahlbarkeit von Wohnen. Ich glaube, das ist dann auch eine wichtige Frage. Und wir können diese 25 Millionen nehmen und ins nächste Quartier investieren. Gleichwohl haben wir dort Fenster ausgetauscht, Dächer gemacht, das Nahwärmenetz erneuert und so weiter. Also wir haben dort gut investiert, glauben wir, und erreichen in Summe mehr, als wenn wir sozusagen, und das war die Jahre davor so, sehr stark auf diesen Punkt Energieeffizienz abgestellt haben, auch im politischen Rahmen. Heute ist, glaube ich, das klar, dass wir auf CO2 setzen müssen mit Anschluss an die Fernwärme. Wenn dann sozusagen das Grün vorne reinkommt, dann wird das funktionieren. Und wir wissen auch, dass die Investitionen insgesamt in der Immobilienwirtschaft in den letzten 10 Jahren, was diesen Punkt angeht, relativ oder viel weniger gebracht haben. Und ich glaube, wir müssen uns konzentrieren, das will ich damit sagen, dass wir die Mittel sinnvoll einsetzen, da wo sie am meisten bringen, da wo sie am meisten CO2 verhindern können und minimieren und auf Null setzen können. Weil ich glaube, und das ist jetzt ein bisschen breiteres Thema, wir haben heute hohe Sorge, die Baukosten sind immens gestiegen und wir zahlen heute für eine Modernisierung von einer Wohnanlage mit 250 Wohnungen 70 Millionen Euro. Das ist viel Geld, das sind auf dem Quadratmeter Werte, da haben wir noch vor einigen Jahren zu neu gebaut. Nun haben wir ein bisschen das Glück, dass es uns wirtschaftlich vernünftig gut geht, aber wir müssen als Wohnungswirtschaft ja jetzt trotzdem auch unsere anderen Hausaufgaben machen. Also ich finde es auch, diesen Fokus auf Klima ist immens wichtig. Ich finde, in der Diskussion sollte man das auch nicht so darstellen, dass alles immer nur jetzt teurer wird und schlimmer, was Kosten angeht, wird, weil Klimaschutz und vielleicht in Hamburg jetzt auch noch 5 Jahre eher Ziele erreicht werden müssen. Sondern die anderen Aufgaben, Beispiel, wenn wir bei uns eine Strangsanierung haben, die müssen wir natürlich trotzdem machen. Und dann werden die Bäder angepasst, dann müssen die Fassaden angepasst werden und dann ist immer ein Anteil auch Klimaschutz. Aber es ist eben auch nicht so, dass sozusagen das das einzig kostentreibende Thema wäre. Und deswegen finde ich es manchmal ein bisschen sehr aufgeregt, wenn darüber immer nur auf den Fokus Klimaschutz und Kosten geguckt wird. Ich glaube, wir haben da eine Verantwortung für die folgenden Generationen. Und ich würde mir wünschen, dass sozusagen wir da jetzt auch schneller in die Abläufe kommen. Weil ich glaube nicht, dass das Klima uns das verzeiht, wenn man jetzt noch 5, 6, 10 Jahre diskutiert, wie dann immer noch andere Lösungen vielleicht manchmal aussehen können. Ne?
Hilf mir ganz kurz auf die Sprünge. Was ist eine Strangsanierung?
Nee, ach so, ja, gut. Eine Strangsanierung ist einfach die Leitung in den Häusern. Wenn Sie heute Häuser haben, die sind 40, 50 Jahre alt, und wenn Sie Hochhauswohnanlagen, da ist das insbesondere aber auch den anderen so, die müssen schlichtweg saniert werden. Das sind ganz normale Aufgaben. Und wir haben immer gesagt, der Fokus liegt bei uns immer auf den Beständen auch. Natürlich, und die Neubaukosten sind nicht niedrig im Moment. Wir haben gleichwohl gesagt, wir wollen immer unsere Bestände auch durch Neubauten ergänzen. Aber wir dürfen nie den Fokus bei uns auf den Bestand verlieren. Wir haben eben über 14.000 Wohnungen, die sind schon gebaut und da fließen die Investitionen hin. Auch anteilig natürlich für den Klimaschutz, auch diese müssen ertüchtigt werden, aber die anderen Aufgaben natürlich auch.
Sehr gerne.
Kann ich gleich was zu sagen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, was Michael gesagt hat. Die Genossenschaften haben natürlich einen sehr starken Fokus auf den Bestand. Aber wenn man sich den Wohnungsbestand in Hamburg anguckt, 1 Million Wohnungen, davon ist ein großer Teil im Bestand, ehrlicherweise. Und die sind im Bestand und der Neubau, und so habe ich eben falsch formuliert, also die 1 Million Wohnungen haben wir und wir bauen jedes Jahr oder genehmigen jedes Jahr, wenn es gut läuft, 10.000 Wohnungen. Also in den letzten 10 Jahren 100.000 Wohnungen sind genehmigt und vermutlich auch gebaut worden. Das sind 100.000, das sind 10%. Und will damit sagen, wenn wir über Klimaschutz und Nachhaltigkeit reden, ist natürlich der Bestand die große Herausforderung, weil sie auch komplizierter zu organisieren und hinzubekommen ist. Wir haben es, wenn wir jetzt neue IBA-Quartiere bauen, insofern etwas leichter, weil wir Neubau machen können. Da können wir von vornherein bestimmte Vorgaben machen und auch Regelungen treffen, damit wir klimagerechte Stadtentwicklung haben. Und da geht es uns natürlich insbesondere auch um die Wärmeversorgung, das ist eben auch angesprochen worden, klimaneutrale Wärmeversorgung. Wir versuchen immer in den Quartieren zu gucken, was ist dort vorhanden. Also wie zum Beispiel in Wilhelmsburg ist die Geothermie ein wichtiger Punkt. Die Hamburger Energiewerke jetzt sozusagen tief gebohrt und festgestellt, dass auf bestimmten Höhen eben Geothermie gewonnen werden kann und dass man damit, dass das die Grundlage ist für die Wärmeversorgung hier in Wilhelmsburg, was wir richtig klasse finden. In Oberbewerda ist es ein riesiger Abwasserkanal, der sozusagen von Bergedorf nach Hamburg läuft, wo die Abwärme genutzt werden kann für die Wärmeversorgung. Und in den Fischbeker Reden, unser drittes großes Quartier, da ist es eine normale Luftwärmepumpenorganisation. Aber das ist eben in Neubauquartieren einfacher zu organisieren, denn solche auch Nahwärmeinseln zu bauen und auf die Frage zu reagieren oder vorzugeben, wie Wohnungen oder Gebäude auszusehen haben. Ich glaube, was da noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ich würde immer das Stichwort Nachhaltigkeit nennen und nicht nur Klimaschutz, das ist sehr wichtig, aber wir müssen im Sinne des Nachhaltigkeitsdreiecks eben neben der Ökologie auch die Ökonomie, es muss sich wirtschaftlich tragen und die sozialen Aspekte, es muss für die Menschen auch tragfähig sein. Ich glaube, diese Ganzheitlichkeit muss man immer im Blick haben dabei.
Ich finde es wirklich klug, wie Hamburg da insgesamt den Weg geht. Wir haben relativ früh schon daran jetzt oder damit angefangen zu diskutieren, ne, wie sehen neue Standards vielleicht aus? Wie bekommen wir die Baukosten in den Griff? Wenn man heute sagt, 1.000 Euro Baukosten sind ungefähr 4 Euro netto kalt und wir lagen zuletzt beim Neubau bis zu 5.000 Euro auf dem Quadratmeter, dann sind sie bei 20 Euro. Das ist erstmal so. Und wenn Sie das runterfördern wollen, weil Sie zum Beispiel öffentlich geförderten Wohnraum bauen, auf 7, 8 Euro, dann ist klar, die Differenz, das sind erhebliche Mittel. Das Volumen der Investitions- und Förderbank ist ja immens gestiegen. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, ein bisschen auch den einzelnen Standard sich anzusehen und im Rahmen der Baukosten schon ein wenig etwas einzusparen und ohne, dass es zulasten des Klimas geht und auch für eine Energieeffizienz, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen. Und das Gleiche gilt für den Bestand. Und da fangen wir jetzt genau die Diskussion an, wie es da auch gelingen kann. Weil das ist in der Tat so, die meisten Wohnungen sind gebaut und müssen auch in einem vernünftigen Stand gehalten werden.
Kai, du hast jetzt gerade die Geothermie angesprochen hier in Wilhelmsburg. Ich fahre witzigerweise direkt nach der Aufzeichnung dieses Podcasts da vorbei, um mir das einmal anzuschauen. Das ist ja gar nicht weit hier vom Energiebunker entfernt. Der, wenn ich richtig informiert bin, ja auch auf Initiative der IBA damals überhaupt zu dem, was er heute ist, nämlich ein Nukleus, der erneuerbare Energien etc. showcased, ausgebaut wurde. Ich würde gerne noch mal ganz explizit auf dieses Viertel, auf Wilhelmsburg zu sprechen kommen. Du hast eingangs schon ein bisschen Werbung für Wilhelmsburg gemacht. Wie ist das denn hier? Wie und wo gelingt es derzeit, soziale Durchmischung auch wirklich konsequent zusammenzudenken und zu ermöglichen?
Ich will vielleicht nochmal ein Wort zu dem Bunker sagen, weil der muss man ja sich nochmal vor, also ich kenne ihn auch noch, wie der Bunker hier einfach jahrzehntelang stand und kein Mensch sich darum gekümmert hat. Und im Rahmen der IBA-Ausstellung, der Ausstellungszeit 2010 bis 2013, hat die IBA dann entschieden, diesen Bunker in Angriff zu nehmen, als Energiebunker umzubauen. Und das war damals ein wahnsinniger Ansatz, weil keiner sich an diesen Koloss ranmachen wollte, also auch aus bautechnischen Gründen, wie kriegt man das alles hin, die Aufwand, die Technik, wie kriegt man da die Dinge hin, und da bin ich sehr dankbar meinen Vorgängerinnen und Vorgängern, dass sie das angepackt haben, mit guten Partnerinnen und Partnern dieses Ding hier, diesen Bunker so hier zu richten, dass er jetzt so ein Energiebunker ist und schon viele Jahre für den Stadtteil von Bedeutung dafür ist und hier auch ein schönes Café oben hat, also ist auch geöffnet für den Stadtteil, für das Quartier. Und jetzt mit dem neuen Quartier, was wir hier in der Wilhelmsburger Achse bauen, mit 5000 Wohnungen, wird der nochmal eine zusätzliche Rolle kriegen, weil eben die Geothermie, wo du jetzt gleich hingehst, die wird hier auch mit angeschlossen und das wird vernetzt mit dem vorhandenen Netz, das Netz für die Neubebauung. Und insofern ist es absolut gut und richtig gewesen, den damals im Rahmen der IBA hier zu entwickeln. Und er hat eine richtig wichtige Bedeutung für die Energieversorgung hier in Wilhelmsburg. Und deine zweite Frage, dann ging es ja um die Frage der sozialen Mischung. Ich glaube, das ist bei der Entwicklung von Neubauquartieren der Gelingensfaktor, dass wir erfolgreich, also langfristig nachhaltige und erfolgreiche Quartiere haben, dass wir eine gute Mischung der Bevölkerung haben. Und die Situation ist ja so, dass wir hier in Wilhelmsburg schon eine sehr vielfältige Nachbarschaft und Bevölkerungsstruktur haben. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in neuen Quartieren brauchen. Es ist uns nicht geholfen, wenn wir da so einseitige Strukturen haben, wo man dann sagt, für Familien mit Kindern und dann baut man ganz viele Kitas und Schulen und in 30 Jahren braucht man das alles nicht mehr. Dann muss man das ja umbauen, vielleicht zu Seniorenanlagen und so. Ich glaube, es ist viel klüger zu sagen, ich versuche auch in den Quartieren eine gute Mischung, einen guten Durchschnitt der Hamburger Mischung, sage ich mal, hinzubekommen. Und das ist natürlich nicht immer so einfach, aber da gibt es verschiedene Instrumente. Ich glaube zum Beispiel der Drittelmix, den wir hier in Hamburg haben, der bei städtischen Flächen jetzt ein bisschen sich stärker auch in Richtung öffentlich gefördert verändert, ist da ein ganz wichtiger Punkt.
Da würde ich auch gerne nochmal ein kleines bisschen Werbung machen, und zwar für die Führungen, die die Hamburger Energiewerke hier im Energiebunker anbieten. Da können sich nämlich Besucherinnen und Besucher ganz hautnah auch die ganzen erneuerbaren Energien einmal vor Ort anschauen. Jetzt geht es aber weiter. Wir sprachen jetzt schon relativ viel über die Menschen. Da habe ich eine Frage an dich, Michael. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass eben viele, gerade langjährige Mitglieder, vielleicht auch skeptisch auf Themen wie Fernwärme, auf energetische Sanierung oder neue Energiekonzepte reagieren. Wie ist das denn? Spürt ihr eher Skepsis oder wächst die Bereitschaft, tatsächlich so einen Wandel mitzugehen?
Also ich glaube, Skepsis spüren wir so nicht, aber ich hatte es vorhin einmal schon kurz erwähnt, so ein Stück weit die Sorge, wie entwickeln sich die Kosten zum Beispiel weiter. Als wir in der Energiebeschaffungskrise waren, da war die hohe Sorge, dass eben zum Beispiel die Gaspreise, viele unserer Anlagen sind eben auch noch am Ende, im Moment zumindest noch über Gas beheizt, wo laufen sozusagen Betriebskosten hin? Wir haben ein bisschen das Glück, dass wir über einen großen Rahmenvertrag, über den Verband, das ein bisschen bündeln können und dadurch, glaube ich, immer gute Preise erzielt haben. Aber klar ist heute auch, wir haben teilweise heute dort Verdopplung. Das war ein sehr niedriges Niveau, wir haben Verdopplung und wir bereiten darauf auch unsere Mitglieder ein Stück weit vor, indem wir rechtzeitig und frühzeitig darüber informieren und zum Beispiel darauf hinwirken, dass wir die monatlichen Vorauszahlungen für die Betriebs- und Heizkosten anpassen, damit nicht vielleicht am Ende der Abrechnungsperiode eine große Nachzahlung dabei rauskommt, weil wir da auch niemanden überfordern wollen. Aber das müssen wir, glaube ich, auch im Blick behalten. Und auch bei Fernwärme ist ein bisschen die Sorge, dass ein Stück weit natürlich, und das wird so sein, dass dort auch die Preise steigen werden. Stück weit ist es auch klar, es müssen erhebliche Investitionen in das Netz getätigt werden, allein für den Ausbau. Und das muss auch refinanziert werden. Aber natürlich, das verstehe ich auch, sagen bei uns die Menschen, die bei uns wohnen, ich zahle eine Gesamtmiete. Und das mag ja sein, da ist ein Anteil natürlich Netto-Kaltmiete und der Rest sind dann irgendwie Betriebskosten. Im Moment gibt es gerade eine aktuelle Untersuchung mit sehr vielen Datensätzen, wo inzwischen die Betriebskosten in Summe bei ungefähr 3,30 Euro liegen. Ich hätte noch vor ein, zwei Jahren behauptet, sie würden bei 2 Euro, 2,50 Euro liegen. Die Zeiten sind vorbei. Aber dann ist eben so, auch bei uns eine sehr niedrige Gesamtmiete schon deutlich über 10 Euro. Da würden andere sagen, das ist noch günstig. Ist es auch. Aber das ist schon etwas, was die, sag ich mal, nochmal auch die Sorgen sicherlich ein bisschen befeuert. Auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass wir in Konzepte auch investieren, die dafür Sorge tragen, dass wir eben zum Beispiel nicht solchen Marktschwankungen ausgesetzt sind, was die Gasbeschaffung zum Beispiel angeht. Und da haben wir ein höheres Vertrauen zum Beispiel in so Konzepte wie die Fernwärme, auch gerade weil die Netze ja wieder der Stadt gehören, dass wir sagen, wir werden da einen vernünftigen Ausgleich finden, dass wir zum einen moderne Netze haben, die klimaneutral sind, aber die Menschen auch im Rahmen der Betriebskosten nicht überfordert werden.
Es gibt in diesem Gespräch bislang so drei zentrale Begriffe, die immer wieder auftauchen. Das eine ist Bezahlbarkeit, das andere ist Klimaschutz und das andere ist aber auch, was ihr als Wohlfühlen oder ein lebenswertes Wohnen bezeichnet habt. Ich würde gerne auf das letzte noch mal ein bisschen eingehen. Kai, wie sieht das aus? Was macht denn lebenswertes Wohnen wirklich aus und wie sorgt die IBA dafür, dass Quartiere nicht nur effizient, sondern eben auch lebenswert angelegt werden?
Also wir haben es eben schon besprochen. Ich glaube, einmal Menschen fühlen sich wohl, wenn sie eine schöne, passende Wohnung haben, die bezahlbar ist. So, das ist denn im Gebäude. Und ich glaube, denn wenn man denn so weitergeht, geht es dann um die Freiräume zum Beispiel, ne? Dass wir attraktive Freiräume haben, die gut gestaltet sind, die gut nutzbar sind. Also wenn man sich heutzutage anguckt, ist es so, dass öffentliche Grünflächen und Freiräume zunehmend mehr genutzt werden. Wir haben es auch gerade in Corona-Zeiten erlebt. Aber insgesamt gibt es ein großes Bedürfnis, diese Freiräume zu nutzen. Sportlich, ausruhen, rumspielen, was auch immer man denn da machen will. Das ist ein wichtiger Punkt und da legen wir auch einen großen Wert drauf, dass wir sehr gute Freiraumkonzepte haben für unsere öffentlichen Flächen, also die Grünflächen. Und ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, der öffentliche Straßenraum wird eine zunehmend wichtige Rolle spielen und dort wird aus meiner Sicht perspektivisch das Auto weniger eine Rolle spielen. Jedenfalls ist es auch in unseren Quartierskonzepten so vorgesehen, dass wir den öffentlichen Straßenraum eben auch als Aufenthaltsraum, als attraktiven Aufenthaltsraum nutzen wollen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und am Ende des Tages, ich habe es eben schon kurz angesprochen, das Thema Mobilitätswende ist natürlich ein Thema, wenn man sich anguckt. Vor 10 Jahren hat der Umweltverbund, also ÖPNV, zu Fußgänger und Fahrradfahren noch nicht so eine große Bedeutung gehabt wie jetzt. Das nimmt zu und ich gehe davon aus, das wird auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zunehmen. Wir werden natürlich weiterhin das Auto haben, aber die Rolle, die es vielleicht vor 10 Jahren, 15 Jahren gespielt hat, ist heute schon nicht mehr und das wird sich weiterentwickeln und wir müssen in den öffentlichen Straßenräumen darauf eine Antwort haben, dass sie eben nicht autodominiert sind, sondern für die Menschen geschaffen sind, wo auch nur Autos durchfahren, aber für Menschen geschaffen und genutzt werden können.
Also ich glaube das auch. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, in Quartieren so kleine Mobility-Hubs zu bauen. Das sind jetzt keine großen Bauwerke, sondern das sind ein paar Stellplätze, wo Carsharing angeboten wird, wo wir zum Beispiel auch elektrisch betriebene Lastenfahrräder haben, wo wir eine Stadtradstation mit dabei haben. Und ich glaube, uns ist wichtig, wir probieren das aus. Das ist jetzt nicht so, dass das alles jeden Tag da komplett ausgelastet ist, aber wir kommen da auf den Weg. Und ich glaube, auch die nächsten Generationen blicken da auch nochmal vielleicht anders drauf. Und je nach Quartier, Familien brauchen vielleicht nochmal ein Auto, aber vielleicht dann nicht mehr zwei. Und je mehr Angebote wir haben, je attraktiver das auch ist, sich auch solche Dinge zu teilen, passt zu einer Genossenschaft ja eigentlich ganz gut, Dinge zu teilen, glaube ich, wird sich das auch durchsetzen auf Dauer. Und ich glaube, die Kosten sind ja nun auch nicht gering. Also ein Auto zu unterhalten, erst recht nicht zwei. Und wenn wir da attraktive Angebote haben, wenn das der Stadtraum auch hergibt, dann ist das, glaube ich, etwas, was sich durchsetzen wird.
Also wir haben da ja gerade in Oberbewerder Lösungsansätze für, wo wir auch sagen, die hohen Kosten für Tiefgaragen, ne, das werdet ihr bestätigen, die sind wahnsinnig hoch. Und wenn man sich dann überlegt, wenn dann vielleicht der Autobedarf zurückgeht, da hat man irgendwann da Garagen, Kellerräume, wofür, die kann ich nicht so wirklich nutzen. Ne? Und das ist wirklich Investitionen, glaube ich, in die falsche Richtung. Und deswegen sagen wir ja in Oberbewerder, dass wir eben keine Tiefgaragen mehr, sondern an zentralen Stellen maximal 200, 250 Meter entfernt vom Wohnort sind sogenannte Mobility Hubs, wo man eben nicht nur ein Parkhaus hat, wo man eben im Erdgeschoss auch noch Einzelhandel zum Beispiel hat, dann ist da irgendwie ein Lebensmittel- oder ein Drogeriemarkt drin und dann gibt es da auch Serviceangebote vielleicht für ältere Menschen und natürlich auch Mobilitätsangebote. Und dieser Mobility Hub ist Teil der Stadtstruktur mittendrin. Das ist auch nicht ein Parkhaus, was irgendwo versteckt in der Ecke ist, sondern mittendrin an der zentralen Stelle und ist so ein kleines Stadtteilzentrum auch. Und ich glaube, das wird so ein bisschen die Richtung sein, in die sich denn auch neue Quartiere entwickeln werden im Bezug auf Mobilität.
Michael, Kai sprach jetzt gerade von Investitionen in die falsche Richtung. Wir wollen natürlich in die richtige Richtung fahren. Und damit das gelingt, benötigen alle natürlich auch die Unterstützung und den Rückhalt aus der Politik. Vielleicht als letzten kleinen Block in unserem Gespräch. Was wäre denn da nötig? Also sprich, was braucht es aus deiner Sicht politisch und gesellschaftlich, damit diese Energiewende oder die Transformation auch in der Wohnungswirtschaft gelingt?
Wir setzen sehr darauf, dass wir möglichst einen vernünftigen Rahmen bekommen, in dem wir agieren können. Wir halten persönlich relativ wenig von einem sehr engen Ordnungsrecht, wo alles genau vorgeschrieben wird und. Heute Morgen war gerade wieder in den Nachrichten das sogenannte Heizungsgesetz, was es ja in Wahrheit so nie wirklich gab, aber das GEG wird nochmal reformiert. Ich weiß nicht, ob da persönlich jetzt als meine Meinung immer die richtigen Beschlüsse dann auch getroffen werden, so in Richtung, man könnte dann doch wieder vielleicht mit Öl und Gas und so weiter. Ich glaube, wir sollten uns konzentrieren, dass wir die Mittel intelligent und vernünftig einsetzen. Politik und dann Verwaltung kann dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Und ich glaube, dann bekommen wir das gut hin an der Stelle. Und wir müssen natürlich genau hinschauen, wenn es irgendwo Entwicklungen gibt, die nicht in die richtige Richtung gehen, wie reagiert man da drauf? Und ich sag mal, an so einem Beispiel, da könnte man einen eigenen Podcast vielleicht zu machen, sowas wie die Mietpreisbremse, habe ich durchaus ein Stück weit Verständnis, weil ich auch wahrnehme, dass es mit Sicherheit Vermieter auch in Hamburg gibt, die nehmen dann das, was am Markt optimal vielleicht möglich ist. Und wir haben ein anderes Geschäftsmodell. Ich will nur sagen, wir sind die freiwillige Mietpreisbremse, wenn man so will. Ne? Unsere eigenen Wohnungen sind sogar günstiger im Schnitt als die öffentlich geförderten, also als sozialer Wohnungsbau. Und das belegt, glaube ich, ziemlich eindeutig und ist auch kein Einzelfall, dass es also auch geht, wenn man einen guten Rahmen hat, da vernünftig zu agieren. Wir brauchen nicht an jeder Stelle zumindest Ordnungsrecht. Und ich glaube, Hamburg ist da aber grundsätzlich offen für. Wir verhandeln gerade zum Beispiel das neue Bündnis fürs Wohnen. Und auch da spüre ich, dass ein hoher Wille, eine hohe Motivation da ist, gemeinsam gute Lösungen zu finden und nicht jemand macht eine Vorgabe und der Rest kann gucken, wie er sich da einsortiert. Ich glaube, es ist ein guter Weg.
Kai, siehst du das genauso oder gibt es für dich diesen einen großen Hebel, den es noch ein bisschen mehr zu betätigen gäbe?
Also Michael hat es ja eben schon angesprochen. Ich glaube, dass Hamburg als Stadt da ziemlich gut aufgestellt, auch bundesweit, muss man sich da überhaupt nicht verstecken. Ich glaube, mit dem Bündnis für das Wohnen, was es ja schon, ich glaube, über 10 Jahre gibt und was immer wieder neu auch nachjustiert wird und da sind die Verhandlungen sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nicht so einfach. Aber die gesamte Wohnungswirtschaft ist damit dran. Alle Akteure, die sich um Wohnungsbau in Hamburg kümmern, sind da drin. Und wenn wir denn jetzt in absehbarer Zeit wieder ein neues Bündnis schmieden und die Unterschriften drunter sind, ist das, glaube ich, eine wirklich gute Basis. Und das ist für Hamburg echt Gold wert. Und ich glaube, dass Hamburg auch in vielen anderen Bereichen da innovativ ist. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, das Thema Hamburg-Standard, also zu gucken, wie kann man kostengünstiger bauen, wie ist das mit den ganzen Normen, müssen wir die wirklich alle oder kann man da nicht mal runterfahren und so weiter. Hamburg-Standard ist Hamburg auch richtig gut davor und auch im öffentlich geförderten Wohnungsbau. Ich glaube, Hamburg gibt irgendwie fast 900 Millionen Euro im Jahr aus für öffentlich gefördert. Das ist beispielhaft bundesweit. Und insofern glaube ich, Michael kann das noch eher beurteilen, so aus der unmittelbaren Wohnungswirtschaft heraus, aber ich habe den Eindruck und eben, wie ich es von dir gehört habe, dass Hamburg da eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit hat und dass das eine wichtige Basis ist, um auch den Wohnungsbau wieder jetzt hochfahren zu können.
Bündnisse schließen und Hamburg Standard, das klingt für mich sehr, sehr gut. Wir beschließen dieses schöne Gespräch mit einer positiven Nachricht. Das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart, Kai Gätgens und Michael Wulff.
Dankeschön.
Ja. Gerne.
Gerne.
Und jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wat nu? Welche eine Maßnahme sollte Hamburg jetzt ergreifen, damit Wohnen bezahlbar, klimafreundlich und lebenswert bleibt? Schreibt uns eure Ideen und teilt diese Folge gern mit Menschen, die euch am Herzen liegen. Bis zur nächsten Folge von Hamburg Wat Nu. Bleibt neugierig, engagiert und zu Hause in unserer Stadt. Dieser Podcast wird gepowert von den Hamburger Energiewerken. Deine Stadt, deine Energie, unser Werk.